vor 200 Jahren hier in dem alten Gemäuer bei euch. Ich möchte euch gerne etwas erzählen, dass Jesus aus Pannen Segen macht. Ganz am Anfang in der Bibel kommt ja Mose drin vor, der eine Menge mit dem lebendigen Gott erlebt hat. Und dann wurde Mose älter und dann steht er eines Tages vor dem lebendigen Gott und sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen, damit meiner nicht, ja prima, noch ein bisschen, damit meiner also nicht die Ewigkeit nach diesem Leben, sondern dass Mose in den restlichen Jahren seines Lebens noch die Herrlichkeit Gottes sieht durch ganz praktische Erfahrungen. Das begeistert mich, das fasziniert mich an dem alten Mose. Und denn wenn man Dinge sieht, ist das nochmal anders, als wenn man darum betet, davon singt, darum das glaubt. Was man sieht, da kann man sagen, da und da ist das passiert, an dem Tag, zu der Uhrzeit, mit mir alleine oder mit anderen dabei. Das wünsche ich euch hier auch in den neuen Gemäuern. Dass das Gott wirklich sehr oft schenkt, Zeichen seiner Herrlichkeit, Zeichen des Reiches Gottes. Eine TÜV-Frage. Wer weiß denn von euch, was das erste Wunder bei Jesus gewesen ist? Bitte? Jo, die kriegt eine Cola auf meine Rechnung. Ja, also diese Geschichte, ich lese sie vor, Hochzeit zu Kana. 2 Tage später fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Jesus war mit seinen Jüngern eingeladen und auch seine Mutter war dort. Als der Weinvorrat zu Ende ging, sagte seine Mutter zu Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, du brauchst mir nicht zu sagen, was ich zu tun habe, Mutter. Meine Zeit ist noch nicht da. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte, tut alles, was Jesus euch sagt. Im Haus standen 6 Wasserkrüge aus Ton, von denen jeder 80 bis 120 Liter fasste. Man brauchte sie für die Reinigung, die das jüdische Gesetz vorschreibt. Jesus sagte zu den Dienern, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis an den Rand. Dann befahl er ihnen, nehmt eine Probe von dem Wasser und bringt sie dem Mann, der für das Festessen verantwortlich ist. Das taten sie. Und der Mann probierte das Wasser. Es war zu Wein geworden. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener, die ihm das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief also den Bräutigam zu sich und sagte, jeder bringt doch zuerst den besten Wein auf den Tisch. Und wenn die Gäste schon reichlich betrunken sind, folgt der gewöhnliche. Aber du hast den besten Wein bis zum Schluss aufgehoben. Jesus tat dieses erste Wunder in Kana in Galiläa. So zeigte er seine Herrlichkeit und seine Jünger fassten Vertrauen zu ihm. Das finde ich also wirklich toll. Das war hier in Kana in Galiläa, so wie Remscheid im Bergischen. Das ist das Bergische, Galiläa, und da gibt's Kana. Und wann ist denn wohl dieses erste Wunder passiert? Wir wissen, dass Jesus so die ersten 30 Jahre wie ein normaler Mensch lebte. Mit einer Ausnahme zu euch und zu mir. Ich kenne leider die Sünde auch von innen, aus meinem Leben. Jesus kannte sie nur von außen. Das ist ein Unterschied. Und dann war die Taufe. Damit begann sein öffentliches Auftreten als Sohn Gottes, als Messias. Aber wann war das eigentlich? War das im März oder war das im September die Taufe? Und dann dieses erste Wunder wird nur so betont. Das ist das erste Wunder, das Jesus getan hat, da in diesem Ort, in dem Umkreis von Galiläa in Kana. Und das ist auffallend in allen 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, dass die Orte sehr genau bezeichnet werden. Aber wann das passiert ist? Ist hier dieses erste Wunder 3 Tage nach seiner Taufe passiert oder 3 Wochen danach? Kein Mensch weiß das. Und wenn man dann weiterblättert hier in den Kapiteln im Johannesevangelium, da sind die Orte sehr genau bezeichnet. Da gibt es die bekannte Geschichte, wo der eine 38 Jahre lang, wo lag der eigentlich? Nahe bei Jerusalem, da gab es ein Schaftor und da gab es einen Teich und der hieß Bethesda. Und da passierte das Grandiose. 38 Jahre lang gelähmt, in Klammern. Ich freue mich so darüber, dass Jesus auch bei chronisch Kranken nie die Schultern gezuckt hat, sondern in seiner Souveränität sich als Heiland zeigte, Klammer zu. Oder dass Jesus mit einer Frau gesprochen hat, deren Leben nicht in Ordnung war. Wo denn? In Sichar, in Samarien. Und da gibt es einen Brunnen von dem alten Jakob noch. Es ist erstaunlich, wenn man das mal daraufhin anguckt, dass die Orte so genau bezeichnet sind. Als mir das erste Mal auffiel, habe ich überlegt, was kann wohl dahinter stecken? Und dann habe ich versucht, in Büchern das zu klären, fand nichts. Habe ich weiter nachgedacht, brachte auch nicht viel, dann habe ich gebetet und das brachte was. Und das wollte ich euch gerne sagen, dass wir wohl schöpfungsmäßig alle örtlich geschaffen sind. Was meine ich damit? Ich kenne doch noch die Schulen, in die ich gegangen bin. Die erste Schule war 3 Stock hoch, rotes Backstein, lag am steilen Berg. Ich habe Industriekaufmann gelernt und das Haus steht längst nicht mehr, aber ich kann doch von innen das schildern und malen, kann ich leider nicht, wo wir mit 4 Leuten im Büro gesessen haben. Ich habe ein paar Mal im Krankenhaus gelegen. Auch die Krankenhäuser und die Stationen, das Krankenzimmer, könnte ich hier wirklich malen. Ich bin 17 Mal umgezogen in meinem Leben. Das reicht. Und wenn ich heute Möbelwagen sehe, dann wird mir flau. Aber ich kann doch wirklich jede Wohnung schildern, wie die eingerichtet war, ob das 1. Stock war oder Erdgeschoss, ob hinten Garten war oder nicht. Nur die Daten, das weiß ich nicht. Da muss ich ans Album gehen und gucken oder meine Frau fragen. Alle wichtigen Dinge im Leben behalten wir eigentlich in unserem Gehirnskasten drin, wo das passiert ist. Die schönen Dinge, wie Urlaub oder Freizeiten, oder auch die schweren Dinge. Ich habe mal in Hamburg gewohnt und da ist unser erstes Kind an Lungenembolie gestorben. Und ich weiß doch noch, wie der Friedhof aussah. Ich weiß doch noch, wie die Friedhofskapelle innen aussah. Ich weiß doch noch, dass ich da auf der ersten Bank saß bei der Beerdigung. So ist das ja oft. Manchmal sitzt man hinten, aber manchmal sitzen wir auch auf der ersten Bank. Und einmal werden wir alle im Sarg liegen. Ich kann mir das auch noch genau vorstellen. Ich kann mir auch noch vorstellen, als ich meine Frau das erste Mal geküsst habe. Ich wohnte damals in Werdohl im Sauerland, 1962. Und es war ein Sommerabend, lau. Wir saßen auf der Bank. Die Kühe grasten. Meine Frau hatte ein blau-weiß kariertes Dirndlkleid mit großem Ausschnitt. Und wir saßen sehr noch auseinander. Und weil ich so schüchtern bin, hatte ich keine Traute, sie zu küssen. Und das merkte sie wohl. Und bis sie dann endlich sagte, nur rutsch mal ran und mach doch mal und küss mich. Das war wie bei Rosamunde Pilcher. Alle schönen Dinge und schweren Dinge behalten wir im Grunde. Und ich weiß doch noch, als ich 16 Jahre alt war, da war ich in einem Gottesdienst und da war eine Abendmahlsfeier und der alte Pastor las aus der Bibel, aus dem Markus-Evangelium zum Abendmahl das Blut, das für viele vergossen ist zur Vergebung der Sünden. Hatte ich ein paar Mal schon gehört. Aber dann klickte es bei mir. Das Blut ist für alle vergossen auf Golgatha. Gehöre ich eigentlich zu den vielen? Und ich ging damals zum Gottesdienst, war in der Jungschar Mitarbeiter, fromm, eigentlich alles okay, aber ich hatte keine persönliche Beziehung zu Jesus. Und dann bin ich nach diesem Gottesdienst zu dem alten Pastor gegangen und habe gesagt, ich wüsste das gerne, ob ich zu den vielen gehöre. Dann hat er mir erklärt, wie man Jesus in sein Leben aufnimmt. Und dann ist dieser alte Pastor und ich, junger Schlips, haben uns hingekniet vorne bei der ersten Kirchenbank. Und dann habe ich mein Leben Jesus anvertraut und unterstellt. Ich bin nie wieder in dieser Kirche gewesen. Aber die Kirche könnte ich von innen wirklich schildern, weil da ein wichtiger und wesentlicher Punkt passiert ist in meinem Leben. Alle Orte behalten wir. Ich frage jetzt nicht als TÜV, aber kennen Sie und kennst du den Ort deines Lebens, wo du Jesus Christus gesagt hast, komm in mein Leben rein? Es soll Wahrheit werden. Es soll klar werden. Ich habe manche prächtige Personen getroffen, die über längere Zeit auch schon in christliche Veranstaltungen gingen. Und die hätten vermutlich auch bei seiner Frage, was war das erste Wunder, sofort auch gesagt, wie eben. Und die kannten eine Menge aus der Bibel und konnten richtige biblische fromme Sätze sagen, klasse. Sie wussten von Christus viel, aber kannten Jesus nicht. Das ist der Unterschied. Das eine ist eine Sache, wo man Informationen speichert, auch prima. Aber das andere ist eine Herzenssache, von Jesus zu mir und von mir zu ihm. Kennen Sie den Ort? Mathematische Genies, die behalten auch Termine und Daten, bin ich nicht. Aber die Orte. Und ich frage nochmal nicht als TÜV, sondern als Botschafter an Christi Stadt. Und ich habe gerade so den inneren Eindruck von Jesus gekriegt. Das habe ich gar nicht vorbereitet. Aber ich will das lernen, auch darauf mehr und mehr zu hören, dass ich jetzt an dieser Stelle die Predigt unterbrechen soll und beten soll. Und ich soll beten für den einen oder die andere, die diesen Ort im Leben noch nicht kennt. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Nicht, damit man ein religiöses Erlebnis hat, sondern weil unser Leben zwei Ausgänge hat. In die ewige Herrlichkeit zu Jesus und in die ewige Verlorenheit, wo viele, viele Leute sich an den Kopf packen, endlos lang, hätte ich doch. Und wer das noch nicht weiß, den Ort, dem steht das schönste Erlebnis noch bevor. Und wenn ich jetzt bete, könnte es sein, dass das für Einzelne hier dieser Ort ist. Da ist das passiert. Auch wenn man vielleicht den 12. Februar 2010 in 20 Jahren vergessen hat. Aber hier, da ist das wirklich passiert. Ich bete jetzt in der Ich-Form. Ich möchte bei dem Beten auf Jesus hören. Und wer das so von Herzen mitbeten kann und sein Leben Jesus heute Abend hier und jetzt anvertraut und unterstellt, der macht die vernünftigste Entscheidung, die es gibt. Denn wenn wir einmal vor dem heiligen Gott stehen, haben wir keine zweite Chance mehr. Darum diese Dringlichkeit. Aber es ist eine Einladung hinein in die Freude, von der ich anschließend gerne noch aufgrund des Bibeltextes sprechen möchte. Ich bete. Und vielleicht seid ihr mit eurem Herzen selbst vor dem hier anwesenden Jesus. Herr Jesus, ich danke dir, dass du lebst und dass du aus Liebe alles verlassen hast. Damit aus Geschöpfen Gottes Kinder Gottes werden. Und ich danke dir für deine Geschichte der Liebe mit jedem Einzelnen hier. Und ich stehe jetzt vor dir, Herr, und spreche das stellvertretend für Einzelne unter uns. Herr Jesus, vergib, wenn ich bisher den Schritt zu dir nicht getan habe. Wenn ich alle möglichen Ausreden brauchte. Wenn ich nach eigenem Gefühl und Überlegen Entscheidungen getroffen habe, ohne dich zu fragen. Vergib, wenn ich nicht deine Ehre gesucht habe. Ich danke dir für die Einladung heute Abend, Herr Jesus Christus. Und es soll endlich wahr werden, dass ich mein Herz, mein Leben, meine Existenz dir öffne. Dass du reinkommst mit deiner Liebe, mit deinem Frieden. Ich bitte dich, Herr, dass du das jetzt tust und dass du Klarheit in meinem Leben schenkst, dass ich angenommen bin, für immer und ewig. Danke, Herr, dass du für Überraschungen gut bist. Amen. Hat das wohl jemand so von Herzen auch mit mir Jesus sagen können? Vielleicht überlegt es dann noch, wo das unklar ist, ob das zu Hause noch nachgeholt wird. Schiebt es nicht auf die lange Bank. Zum Bibeltext zurück, in Kana in Galiläa, eine Hochzeit. Wenn irgendwelchen bei Hochzeiten was daneben geht, ist das ja nicht so ein ganz schwieriges Problem. Aber damals war das ganz anders. Wenn wir Feste feiern, runde Geburtstage, Hochzeiten, dann überlegt man ja, wen laden wir ein? Kleinen Kreis, größeren Kreis, allgemein. Damals im Judentum war das so, wenn irgendjemand hörte in der Stadt oder in dem Dorf oder in Kana, ach, da ist eine Hochzeit, dann konnte jeder hingehen, wann er wollte. Und eine Hochzeit dauerte 8 Tage. Wie die das eigentlich gefüllt haben, weiß ich bis heute nicht. Denn wir haben ja oft Probleme, bei einer Hochzeit so das Programm einigermaßen gut auf die Beine zu kriegen. Und das war ja ganz schwer zu berechnen. Wie viele Leute kommen, wie viel trinken und so weiter. Und es konnten ja auch immer mehr kommen, wenn sich das rumsprach. War also eine ganz schwierige Geschichte. Und dann ging der Wein aus und das war eine Panne. Und dahinter steckt, dadurch wurde ja die Gastfreundschaft verletzt, wenn man Kopf schütteln musste, wir haben keinen Wein mehr. Im Judentum war die Gastfreundschaft so hochgestellt, wer die Gastfreundschaft verletzte, hatte keinen Platz mehr im Himmel. Da war eine Ehescheidung mal eben so. Aber die Gastfreundschaft hatte einen Stellenwert, wie wir uns das kaum noch vorstellen können. Das ist also mehr als eine Panne. Was dahinter steckt. Und dieses neue Ehepaar muss sich darauf gefasst machen, wenn sie in kommenden Jahren in Kana irgendwelche Leute treffen, so einen abschätzenden Blick oder abfälligen, aha, ihr seid das gewesen, geizig gewesen, zu wenig Wein bestellt. Pannen. Es gibt ja ganz was anderes noch, wo man nicht nur ein bisschen so sich blamiert. Es kann ja sein, dass heute Abend jemand hier ist, der hat seine Arbeitsstelle verloren. Oder da kriselt es in der Freundschaft. Oder eine Ehe ist zerbrochen. Oder mit den Eltern stimmt das nicht. Oder mit leiblichen Geschwistern auch nicht. Und mit der Wohnung, das ist auch schwierig. Das sind ja nicht nur Pannen, sondern das sind ja schwere Lebenssituationen. Wenn ich hier fragen würde, glauben wir das, dass der Herr Jesus aus Wasser Wein machen kann, vermute ich mal, dass sich ein Großteil melden würden. Aber glauben wir das wirklich in der Panne, in der Einzelne sich befinden, für sich selbst und für andere, dass da Jesus eingreift, sich einschaltet und die Dinge verändern kann? Ich habe großen Glauben meistens für andere Leute. Wenn es mich selbst betrifft, dann habe ich Ausreden noch und noch, die ich selbst nicht glaube, aber Gott zumute. Hier handelt es sich also um eine Panne. Und es ist erstaunlich, wie die Geschichte hier sich eigentlich entwickelt. Ich staune auch darüber, dass Jesus als erstes Wunder zu einer Hochzeit geht und nicht erstmal eine lange Bergpredigt hält oder Erklärungen gibt, warum er gekommen ist und alle die Dinge, sondern er geht auf eine Hochzeit. Und Hochzeit hängt normalerweise mit Freude zusammen. Und das nicht nur so ein bisschen Gefühlsaufwallung, sondern was ganz anderes noch. Jesus und Freude hängen ganz eng zusammen. Wer Freude sucht, soll Jesus suchen. Und er kriegt die Freude gratis dazu. Und ob die Freude echt ist und aus der Quelle von Jesus kommt, zeigt sich darin, ob ich mich hinterher noch freue oder ein schlechtes Gewissen habe oder ein dummes Gefühl. Wer Freude sucht, soll Jesus suchen und er kriegt die Freude mit dazu. Und Freude ist sowas von der Qualität von Jesus. Eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Nicht auf einmal ein bisschen auf gute Stimmung machen, sondern das soll wirklich verändert werden durch die Qualität Jesu, dass das Niveau des Lebens anders wird. Maria, die Mutter Jesu, geht zu Jesus und sagt, der Wein wird knapp. Auch das finde ich toll, dass sie ihm jetzt nicht sagt, Herr Jesus, kannst du uns nicht mal eine Predigt halten über die Engel, über den Himmel und wie sieht's da überhaupt aus? Das weißt du ja. Also über irgendein geistliches Thema, das wäre ja eigentlich angebracht gewesen, weil Jesus da Fachmann und Spezialist ist. Eine banale Geschichte zu Jesus, sie haben keinen Wein, was sehr, sehr praktisch ist, was alltägliches. Ich freue mich so darüber, dass ich auch in dieser Weise mit meinen alltäglichen Dingen zu Jesus kommen kann. Und ich finde auch toll, wie die Mutter Jesus das tut. Sie sagt ihm das Problem, mach mal. Macht ihm aber keine Vorschläge. Ich bete sehr gerne und ertappe mich auch als langjähriger Beter sehr oft dabei, dass ich immer sofort Jesus Vorschläge mache. Was getan werden soll für mich, für andere, für Deutschland und so weiter. So was Beklopptes, ne? Das finde ich beispielhaft hier. Sie haben keinen Wein, das ist das Problem, nun mach mal. Und dann sagt Jesus, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da werde ich schon stutzig. Hätte ich ja mit dem Finger schnipsen können und sagen, alle Krüge wieder voll, alle Flaschen wieder voll. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das heißt so, diese innere Abstimmung mit dem heiligen Gott, mit seinem Vater, ach, das sehne ich so für mich. Und ich bete sehr oft, Herr, lass mich deine Absichten erkennen, damit ich nicht zurückbleibe durch Ausreden und Faulheit und auch nicht, dass ich durch Nervosität vorauseile. Lass mich deine Absichten erkennen, denn dann wird's gut. Ich finde auch toll, dass hier die Mutter Jesu zu den Mitarbeitern für die Hochzeit geht und sagt, was er euch sagt, das tut. Die wusste doch gar nicht, ob er was sagen würde. Sie wusste auch nicht, was er sagen würde. Vielleicht hätte er auch ein Trostwort reden können zu der Hochzeitsgesellschaft und zu dem blamierten Ehepaar. Was er euch sagt, das tut. Leute, das ist auch so ein Satz, der in meinem Herzen hängen geblieben ist. Wenn wir das tun, was Jesus sagt, geht es uns am allerbesten. Uns, mit denen wir zusammenleben, geht es den Jesus-Freaks am allerbesten? Geht es den Familien am besten? Geht es Deutschland und der Welt am besten, wenn wir das tun, was Jesus sagt? Aber das überhaupt hören, was er sagt, in unsere spezielle Lebenslage rein, auch von denen ich eben gesprochen habe, Herr, was sagst du denn zu dem Dilemma und zu der schwierigen Lebenslage, in der ich drin bin? Lass mich das von dir hören, was jetzt zu tun ist, was jetzt Sache ist. Vielleicht kennen einige von Ihnen und von euch diese Geschichte von dem jungen Samuel. Der wird dreimal im Tempel von Gott gerufen, kapiert es nicht, aber beim dritten Mal, da sagt er, O Gott, rede du, ich höre. Mein Beten sieht meistens anders aus, dass ich sage, O Gott, hör du mal zu, denn jetzt rede ich und sag dir, was Sache ist. Was er euch sagt, das tut. Das finde ich wirklich toll und prima. Und dann sagt Jesus, füllt mal diese Wasserkrüge bis oben an. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten hätte, wenn ich da Mitarbeiter gewesen wäre. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, Herr, diese Krüge, die waren da, bevor die Leute kamen, zur Reinigung. Die sind jetzt leer und die Reinigung braucht jetzt nicht noch zweite Mal erfolgen, so dreckig sind die nicht. Es hätte eine Diskussion passieren können. Warum jetzt nochmal das Wasser da rein? Sie tun das, das finde ich auch toll. Ob da ein Stückchen die Autorität Jesu hintersteckt, weiß ich auch nicht. Und dann steht ja hier in der neuen Übersetzung 80 bis 120 Liter. Zum besseren Rechnen sage ich mal 100 Liter in jedem Krug, mal 6 sind 600 Liter. Das sind 3 Badewannen voll. Oder 800 Flaschen mit 0,75 Inhalt, Etikett, Reich Gottes Spätlese. Sehr gut. Was lerne ich daraus? Das Segen Gottes. Nicht so eine Geschichte ist wie bei Medikamenten, 3x5 Tropfen täglich, sondern wenn ich an Segen Gottes in der Bibel denke, denke ich an die Niagara-Fälle, wo das Wasser runterkommt. Und es gibt eine Stelle im Alten Testament, im Propheten Maleachi, da sagt Gott, prüft mich doch, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffne und Segen die Fülle herabschütte. Nochmal eine Panne, Blamage. Und jetzt Segen in Fülle, dass allen die Spucke wegbleibt. Und jetzt unsere unterschiedlichen schwierigen Lebenslagen. Das zu glauben, Herr, daraus kannst du was ganz anderes, was ganz Schönes, was Wunderbares, was Überraschendes machen, was kein Mensch vorher denken konnte. Als Zeichen, dass du wirklich die Möglichkeiten hast. Die Überraschung hier, woher kommt es auf einmal? Und es ist ja besserer Wein als vorher. Auch das finde ich so knorke. Segen Gottes. Segen Gottes ist nie eine Notlösung. Nie ein Stückchen nur Kollekte oder Überbleibsel, sondern immer das Allererste, das Konkurrenzlose. Und solche schönen Erfahrungen wünsche ich hier vielen. Sehr oft. Und dass hier auch dieser Zeugnisteil davon so richtig gefüllt ist und gepackt ist, dass man sagt, ich war in so einer ganz schwierigen Situation. Und stellt euch vor, wie Jesus da reingehandelt hat. Sehr sichtbar. Sehr schmeckbar. Es ist einfach toll. Jesus macht aus Pannen neuen Segen. Und darum bitte ich dich noch einmal, Herr. Ich weiß nicht die einzelnen Lebenssituationen der hier Anwesenden. Aber du hast die Möglichkeit, da wirklich dich einzuschalten, das zu verändern und dass was Wunderbares daraus wird. Ich glaube dir, Herr. Und ich segne euch damit, dass das wirklich sich ereignet bei denen, die in ganz schwierigen Situationen drin sind. Ich bete darum, dass du dieses Segnen durch neue Erfahrungen bestätigst. Und wir geben dir allein alle Ehre darüber. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Gute Nacht.